Freue mich, dass ich nach längerer Zeit mal wieder hier bei euch sein darf und mit euch gemeinsam auch Gottes Wort hören darf. Ich richte euch auch sehr liebe Grüße aus der Emanuel-Gemeinde in Wetzlar aus. Die Geschwister beten auch heute für uns hier, wenn wir Gottes Wort hören. Und Gottes Wort für die heutige Predigt findet ihr im 5. Buch Mose in Kapitel 8. 5. Mose, Kapitel 8. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, es zu tun, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich auf die Probe zu stellen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr dein Gott dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Halte nun die Gebote des Herrn deines Gottes, indem du auf seinen Wegen gehst und ihn fürchtest. Denn der Herr dein Gott bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen. Ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume und Granatbäume. Ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig. Ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, in dem es dir an nichts fehlen wird. Ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Und du wirst essen und satt werden und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Nimm dich in Acht, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind, in dem dürren Land, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus dem Kieselfelsen hervorbrachte, der dich in der Wüste mit Mahnen speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen und um dich auf die Probe zu stellen, damit er dir am Ende wohltut und du dann nicht mit deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Und es wird geschehen, wenn du je den Herrn, deinen Gott, vergisst und anderen Göttern nachläufst und ihnen dienst und dich vor ihnen niederwirfst, so bezeuge ich heute gegen euch, dass ihr ganz gewiss umkommen werdet. Wie die Nation, die der Herr vor euch umkommen lässt, so werdet ihr umkommen dafür, dass ihr auf die Stimme des Herrn, eures Gottes, nicht hört. Es ist noch gar nicht so lange her, oder vielleicht doch schon ein bisschen, da war ich noch ein kleiner Junge, und meine Geschwister und ich haben von einer älteren Dame eine Süßigkeit angeboten bekommen. Und ich war damals in der Phase, da war ich so ein bisschen altklug und besserwisserisch, und ich wollte immer ein bisschen erwachsener wirken, als ich es tatsächlich war. Und was habe ich getan, als diese Dame mir die Süßigkeit angeboten hat? Ich habe ganz souverän und freundlich gesagt, nein, danke, sowas brauche ich nicht. Meine Eltern, die neben mir standen, die wären am liebsten vor Scham im Boden versunken, wegen ihres undankbaren und frechen Sohns. Und in der einen oder anderen Form haben wir doch alle immer mal wieder mit Undankbarkeit zu kämpfen, oder nicht? Nicht nur als kleine Jungs. Und ein Lösungsvorschlag, der in unserer Kultur sehr weit verbreitet ist, gegen Undankbarkeit, der lautet ungefähr so. Wenn du wirklich dankbar sein willst, dann fang mal bei dir selbst an. Schau auf dich selbst und lern erst mal richtig, dich selbst zu mögen. Und eine Autorin schreibt dazu, Zitat, Dankbarkeit und Selbstliebe sind eng miteinander verbunden und können sich gegenseitig positiv beeinflussen. Vielleicht hast du so einen Satz schon mal gehört. Und in der Folge rät sie vor allem zu Dingen wie positiven Selbstgesprächen, zu Selbstfürsorge und zu Wertschätzung für sich selbst. Versteh mich nicht falsch. Es ist natürlich wichtig, ein gesundes Bild von sich selbst zu haben. Aber es reicht kaum aus, um uns wirklich dankbar zu machen. Denn es gibt doch auch Dinge an uns, die uns zu Recht nicht gefallen, oder? Schlechte Angewohnheiten, Krankheiten, mit denen wir kämpfen müssen, hartnäckige Sünden, die wir einfach nicht ablegen können. Manche dieser Dinge können wir irgendwie angehen, andere nicht. Wir müssen lernen, mit ihnen zu leben. Aber wir werden nicht dankbar für sie, indem wir sie einfach für gut erklären. Darum steht jeder von uns immer wieder genauer vor dieser Frage, wie kann ich dauerhafte und echte Dankbarkeit erleben, sogar wenn meine Lebensumstände mir gar keinen Anlass dazu geben. Das ist eine Frage, die sich womöglich jedem von uns stellt, ob du an Jesus glaubst oder noch nicht. In diesem Text vor uns gibt uns Gott seine Antworten auf diese Frage. Wie macht er das? Indem er unseren Blick weglenkt von uns selbst, von dem, was wir haben und auch von dem, was wir nicht haben, und indem er unseren Blick hinlenkt auf sich. Und dafür gibt uns Gott sozusagen drei Blickrichtungen, die für Gott zu echter Dankbarkeit gehören. Die erste Blickrichtung lautet, schau zurück. Das sehen wir vor allem in den Versen 1 bis 6. Schau zurück. Hier im 5. Buch Mose steht Israel kurz vor dem Einzug in das verheißene Land. Das ist das Ziel, auf das sich dieses Volk seit 40 Jahren hinbewegt. Gott gibt ihnen hier seinen Bund und mit vielen Beispielen sozusagen eine Art theologisches Navigationssystem dafür, was es bedeutet, für ihn in seinem Land zu leben. Dafür hält Mose hier diese lange Predigt. Das ist eigentlich das ganze 5. Buch Mose. Und hier ganz besonders in Kapitel 8, diese Predigt über Dankbarkeit. Sie beginnt in Vers 2 mit einer ganz eindringlichen Erinnerung an die Wüstenwanderung. Du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr dein Gott dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich auf die Probe zu stellen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Die Wüste war für Israel mehr als nur irgendeine Region auf der Landkarte im Nahen Osten. Die Wüste war der Ort, an dem Israel seinen Gott hautnah erlebt hat. Der Ort, an dem das ganze Leben eines ganzen Volkes auf das Wesentliche, auf das absolute Minimum reduziert wurde. In der Wüste gab es keine Annehmlichkeiten. In Ägypten gab es ein bisschen Annehmlichkeiten. Ein gemütliches Leben, zumindest in vier Wänden in einem Haus. Aber in der Wüste gab es das nicht mehr. Israel war darauf angewiesen, Israel war gezwungen, sich ganz auf seinen Gott zu verlassen, in der Wüste. Aber gerade die Wüste war auch ein Ort, an dem Israel Überfluss und Versorgung erlebt hat. Gott erinnert sie daran, jeden Morgen haben sie Manna gefunden, das Brot vom Himmel. Das lag einfach da. Warum? Weil Gott dafür gesorgt hat. Gott ließ Wasser aus dem Felsen sprudeln. Er schützte sie vor Feinden. Über 40 Jahre hat Gott sein Volk mit allem versorgt, was es gebraucht hat. An einem Ort, an dem es nichts gab. Gott hat dafür gesorgt. Diese ganzen Erfahrungen, die Israel in der Wüste gemacht hat, das macht er aber auch klar, die waren kein Zufall. Sie waren Teil von Gottes Plan. Wie lautet dieser Plan? Nochmal kurz Vers 2. Gottes Plan war es, Israel zu demütigen, es auf die Probe zu stellen und zu erkennen, was in seinem Herzen ist. Was müssen wir darunter verstehen? Was ist Demut? Was bedeutet es, gedemütigt zu werden von Gott Ganz kurz gesagt, anerkennen, dass wir begrenzt und dass wir von Gott abhängig sind. Demütig sein ist dann oft schwierig, wenn es uns besonders und wenn es uns lange gut geht. Mose wusste, dass das Leben im verheißenen Land viel besser, viel annehmlicher sein würde als in der Wüste. Im Land konnten sich die Israeliten Häuser bauen. Sie konnten sich Weinberge pflanzen. Sie konnten große Viehherden besitzen. Aber gerade diese guten Gaben von Gott würden auch eine ständige Versuchung darstellen. Die Versuchung, von der lesen wir in Vers 11 bis 13. Nimm dich in Acht, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt. Gott weiß also, Israel wird sich an Wohlstand gewöhnen, an Gottes Überfluss, den er ihnen schenkt. Und sie werden vergessen, demütig zu sein und anzuerkennen, dass alles, was sie haben, von Gott kommt. Darum soll sich Israel an diese letzten 40 Jahre des Mangels, aber auch der Versorgung durch Gott erinnern. Aber wieso ist dieser Blick zurück so entscheidend dafür, wirklich dankbar sein zu können, wirklich zufrieden sein zu können? Warum ein Blick zurück und nicht ein Blick nach vorne? Nun, ich mache mal ein Beispiel. Meine Gemeinde in Wetzlar, die kennt das auch schon ein wenig. Ich fahre einen Fiat Punto, der sich langsam so in Richtung Oldtimer bewegt. Das war er auch schon, als ich ihn gekauft habe. Er ist wahrscheinlich Hessens spannendstes Auto. Und im Prinzip ist er eine Konservendose auf vier Rädern, die aber immer noch fährt und tüppert. Aber er fährt eben sehr langsam. Vor einigen Wochen habe ich dann beim Autofahren ganz neue Fähigkeiten erlernt, als irgendwann der Blinker hinten ausgefallen ist. Es ist besonders unangenehm, wenn so eine Fehlermeldung auftaucht, während du auf der Autobahn fährst und eigentlich sehr gerne links und nicht immer nur rechts fahren möchtest. Früher war Überholen für mich sehr, sehr einfach. Kurzer Blick zurück, Blinker setzen und rausrauschen. Aber jetzt war auf einmal Überholen für mich nicht einfach nur den Blinker setzen, sondern jedes Überholen ist zu einem Überholmanöver geworden. Strategisch geplant, minutenlang, erst recht, wenn du eine fahrende Konservendose hast. Alles, was auf der Autobahn lag, das hat mich früher nicht interessiert. Alles, was hinter mir lag. Hinter mir waren die Leute, die langsamer gefahren sind als ich. Mich hat immer nur das Hier und Jetzt interessiert. Aber auf einmal ist das, was hinter mir lag, wichtig geworden. Zum Beispiel, ob mich ein LKW links überholen will. Dann ging das nicht mehr so einfach mit einem Fiat Punto. Der Blick zurück auf das, was hinter mir lag, war irgendwann sogar überlebenswichtig. Und gewissermaßen ist das auch hier so mit dem, was Gott uns über Dankbarkeit zeigt. Echte Dankbarkeit Gott gegenüber beginnt damit, dass du zurückschaust auf das, was Gott für dich getan hat. Das ist überlebenswichtig für dich. Ohne zurückzuschauen ist es auch irgendwie möglich, dankbar zu sein. Aber mit der Zeit werden wir oft Stück für Stück weniger dankbar. Woran liegt das? Zwar sollte Gott allein schon unser Grund für Zufriedenheit und Dankbarkeit sein. Dass wir Gott kennen, sollte ja schon Zufriedenheit und Dankbarkeit in uns hervorrufen. Aber Gott weiß, dass unser Herz immer wieder neue Anlässe braucht, konkrete Anlässe, um dankbar zu sein. Und darum will Gott auch jedem von uns immer wieder Möglichkeiten geben, dankbar zu sein. Seinem Volk macht er hier klar, dass es seine Liebe schmecken, dass es seine Liebe sehen und dass es seine Versorgung auch fühlen soll. Deshalb brauchen wir diese Warnungen hier auch für uns heute. Überleg mal nur kurz, wie oft vergessen wir, woher unsere Gaben kommen, die unser Leben so oft angenehm und schön machen? Wie oft schreiben wir unseren Erfolg unserer eigenen Intelligenz zu, deinem persönlichen Fleiß? Oder vielleicht sagst du auch manchmal sowas wie, ja, da hatte ich einfach Glück, anstatt dass wir Gott die Ehre dafür geben, was er für uns getan hat, wie er sich um uns kümmert, ganz persönlich. Wie geht es aber ganz konkret, zurückzuschauen auf das, was Gott bereits für dich getan hat? Was kannst du dort sehen? Für Israel damals und für uns heute ist es dasselbe. Was wir sehen sollen ist, Gott war bei dir. Gott hat sich persönlich um dich gekümmert. Als es dir gut gegangen ist, als du Manna hattest, als du nicht klagen konntest, aber auch als es dir nicht gut gegangen ist, als du gehungert hattest. Gott war bei dir. Immer. Und ganz ehrlich, sind es nicht gerade die leidvollen Wüstenzeiten unseres Lebens, die vielen von uns Gottes Nähe ganz besonders wertvoll und kostbar gemacht haben? Nicht die Zeiten, als wir gesagt haben, ich habe gar keine Probleme, mein Leben fühlt sich so schön an, sondern gerade als wir gesagt haben, ich habe nur Gott in dieser Wüste. Ich habe nur Gottes Versprechen, an die ich mich halten kann. Die Zeiten, in denen du vielleicht ganz persönlich erlebt hast, was Gott in Vers 3 sagt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Nicht das, was du sehen kannst, nicht was du schmecken und fühlen kannst, sondern die Dinge, auf die du dich verlassen musstest, weil Gott sie dir zugesagt hat. Überleg mal, wie hat Gott dich ganz persönlich geführt und bewahrt? Wie hat sein Plan mit dir ganz konkret dazu geführt, dass du heute Morgen hier sitzt und ihn mit uns anbeten kannst? Wann hast du einen Abschnitt aus der Bibel vielleicht schon zum 1000. Mal gelesen, aber auf einmal hast du gemerkt, das sagt Gott gerade zu mir. Das hat ja wirklich Bedeutung für mich. Merkst du, es ist gerade in schwierigen Lebensphasen überlebenswichtig, immer wieder diesen Blick zurückzuwerfen auf das, was Gott schon getan hat für dich, für sein Volk insgesamt, damit wir uns daran erinnern, wie Gott aktiv eingegriffen hat und wie Gott alles zum Besten lenkt. Es ist also auch nicht wirklich schwer, zurückzuschauen. Nimm deine Bibel, schlag sie auf, lies das, was Gott über dein Leben als sein Kind sagt, und dann schau in dein Leben. Schau nur mal kurz zurück in die letzte Woche und du wirst bemerken, Gott hat recht. Du wirst viele Gründe entdecken, um wirklich dankbar zu sein. Das ist ein Schritt, um wirklich dankbar zu sein. Für echte Dankbarkeit schau zurück. Aber dabei, sagt Gott, sollen wir nicht stehen bleiben. Er gibt uns noch eine zweite Blickrichtung. Schau nach vorn. Sehen wir vor allem in den Versen 7 bis 10. Hier wendet sich Mose nun der Zukunft zu. Er malt Israel, dieses verheißene Land, regelrecht vor Augen. In Vers 7 sagt er zusammenfassend, dass es ein gutes Land ist. Und wenn du hier jetzt reinschaust in diesen Text, dann siehst du, dass er ihnen diesen ganzen Überfluss an Wasser, an Nahrungsmitteln und an Bodenschätzen wirklich vor Augen malt, dass ihnen wahrscheinlich geradezu das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn sie an dieses Land denken. Hier ist es für uns wichtig, mal eine kurze Pause zu machen. Wie muss das für Israel geklungen haben damals? 40 Jahre in der Wüste. Jeden Tag Manna, jeden Tag Wasser. Gott hat sie versorgt, aber das war es auch. Jeden Tag dasselbe. Und auf einmal wird ihnen ein Land versprochen, in dem sie sich keine Sorgen mehr um Wasser machen müssen. Keine Sorgen mehr um ihr tägliches Brot. Das genaue Gegenteil der Wüste. Eigentlich ist das doch zu gut, um wahr zu sein, oder nicht? Was Gott hier verspricht. Wenn du nochmal reinschaust, dann siehst du, in Vers 10 findet diese Beschreibung sogar ihren Höhepunkt. Gott sagt, du wirst essen und satt werden und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir geben wird. Aber warum zählt Gott das alles auf? Will er Israel einfach nur beeindrucken? Nein. Israel soll sehen, dass es dankbar sein kann für alles, was es bisher mit Gott erlebt hat und für alles, was noch kommen wird. Aber dann gibt es doch immer wieder diese leisen Zweifel. Die hatte Israel und die haben auch wir immer wieder. Meint Gott es auch weiterhin gut mit uns? Wird er uns weiterhin versorgen oder müssen wir uns jetzt nicht einfach um uns selbst kümmern von nun an? Sind wir uns nicht selbst einfach überlassen? Der Blick zurück, der konnte für eine Weile dankbar machen, aber er konnte Israel nicht die Sorgen um seine Zukunft nehmen. Wie auch, keiner von uns Menschen weiß, was die Zukunft bringt, oder? Weder wir noch Israel können das genau wissen. Israel selbst hatte das ja auch schon mehrfach gezeigt. Sobald sie glauben mussten, dass Gott sie versorgt, haben sie begonnen, an seiner Liebe zu zweifeln, als sie wirklich vertrauen mussten. Darum malt Gott ihnen ihre Zukunft hier regelrecht vor Augen. Wir könnten auch sagen, er öffnet den Vorhang vor dem Land und er lässt sie reinschauen in das Land, das sie noch nicht gesehen, das sie noch nie betreten haben. Warum tut Gott das hier so ausführlich? Damit Israel ihm schon im Voraus dankbar ist. Für das, was es noch gar nicht erlebt, für das, was es noch gar nicht gesehen hat, aber damit es ihn jetzt schon anbetet, damit es ihn jetzt schon lobt. Auch wenn es noch nicht erlebt hat, wie Gott seine Versprechen endgültig erfüllt. Manchmal müssen wir nach vorne schauen, um jetzt dankbar sein zu können. Das erinnert mich manchmal so ein bisschen an den Film Die Verurteilten. Das ist wahrscheinlich so einer der bekanntesten und vermutlich auch besten Filme, die je gedreht wurden. Dort geht es um die Hauptperson Andy Dufresne und er wurde unschuldig für Mord verurteilt. Und er kommt in ein sehr brutales Gefängnis namens Shawshank. Und dort wird er von unbarmherzigen Wärtern Tag für Tag, Woche für Woche gequält und schikaniert. Also kurzum, dieser Film beschäftigt sich damit, dass eine Person keinen Grund hat, dankbar zu sein. Doch er hat eine Hoffnung. Er weiß, dass er unschuldig ist und eines Tages nicht mehr im Gefängnis sitzen wird. Und er führt von Tag 1 an eine Strichliste, in der er die Tage zählt, bis er frei sein wird, bis er seine Strafe abgesessen hat. Jeder Tag im Gefängnis bringt ihn näher an das, was ihm versprochen wurde, als er verurteilt wurde, dass er wieder rauskommt aus dem Gefängnis. Weshalb kann er zuversichtlich bleiben? Er sieht, was außerhalb der Gefängnismauern liegt, wenn er freikommen wird, auch wenn er dort noch gar nicht ist. Und darum kann er mitten im Gefängnis, an diesem trostlosen Ort, dankbar sein. Aber die Hoffnung, die Andy Dufresne hat in diesem Film, sie ist geradezu winzig, verglichen mit dem, was Gott dir in Jesus Christus verspricht. Die Verheißung, die Gott Israel mit dem Land gegeben hat, sie weist uns auf eine viel, viel größere, viel wichtigere Verheißung hin. Das Leben mit Jesus als Gottes Volk. Im Alten Testament ist Leben mit Gott nur im verheißenen Land möglich. Das Neue Testament zeigt uns, Leben mit Gott geht nur mit Jesus Christus. So schön uns dieses Land hier beschrieben wird, mit seinen ganzen Bäumen und Quellen und so weiter, es ist nichts, absolut gar nichts im Vergleich mit dem, was Gott dir in Jesus zeigt und verspricht. In Jesus hast du viel mehr. Wenn du nach vorn, wenn du auf Jesus schaust, dann siehst du unendlich viele Gründe, um Gott dankbar zu sein. Nur mal ein paar wenige. Deine Schuld ist vergeben. Du bist von Gott angenommen als Kind. Du hast Gottes Versprechen, dass du werden wirst wie Jesus. Es gibt nichts, was Gott dir vorenthalten wird. In Jesus hat er dir alles versprochen und er wird dir alles geben. Und dieses Versprechen hat Gott sich viel kosten lassen. Jesus hat sterben müssen für unser Leben voller Undankbarkeit, damit wir wirklich dankbar sein können. Das heißt, die große Botschaft, die sich von diesen Versen hier durch den Rest der Bibel erstreckt, lautet: Um wirkliche Dankbarkeit erleben zu können, brauchst du Jesus. Um wirkliche Dankbarkeit erleben zu können, musst du auf Jesus schauen. Dankbar nach vorn zu schauen, heißt auf Jesus schauen. Paulus beschreibt das in Epheser 1, Vers 3 so: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Was hier behauptet wird, das hat es doch wirklich in sich, oder nicht? Nicht nur manche von Gottes Kindern sind von ihm gesegnet, sondern alle. Und wir sind es nicht nur ein bisschen, wir sind es nicht mal mehr und mal weniger, sondern wenn du an Jesus glaubst, dann bist du mit jeder geistlichen Segnung gesegnet. Dann hat und dann wird Gott dir nichts vorenthalten. Ganz im Gegenteil, er hat dich jetzt schon mit Segen und mit Anlässen zur Dankbarkeit überschüttet. Das ist gerade in unserer Zeit und Gesellschaft vielleicht eine der wichtigsten biblischen Wahrheiten. Wir müssen uns ja selbst immer wieder daran erinnern und uns sagen: Ich glaube an Jesus Christus, wie wir das vorhin ja auch bekannt haben. Und was bedeutet das für uns? Es gibt keinen Moment in meinem Leben, in dem ich nicht von Gott geliebt und gesegnet bin. Es gibt keinen Moment, in dem ich keinen Anlass zur Dankbarkeit habe. Manchmal haben wir uns schon so sehr an dieses Wort Gesegnetsein gewöhnt Oder wir sagen das einfach so hin. Aber man könnte auch theologisch vielleicht ein bisschen passender oder für uns sprachlich greifbarer sagen, wer gesegnet ist, dem muss man gratulieren. Der ist wirklich beneidenswert, weil Gott es so gut mit ihm meint. Würdest du das von dir sagen, weil du Gottes Kind bist? Nimmst du dich selbst so wahr, weil du an Jesus glaubst, dass die ganze Welt Schlange stehen müsste bei dir, um sich mit dir zu freuen? Einfach nur, weil du von Gott als sein Kind angenommen bist, weil du von ihm beschenkt bist. Nicht mit einem Land, sondern mit seinem Sohn. Genau darum finden wir im Neuen Testament ja auch immer wieder diese Aufforderung, durch Jesus Christus, also in seinem Namen, Gott zu danken. Es ist sozusagen die Brille, mit der wir unser Leben sehen sollen, um sagen zu können, ich habe mehr als genug Gründe, um Gott wirklich dankbar zu sein. Aber wie gehen wir damit um, wenn wir grundsätzlich dankbar sind für Jesus, sich aber immer wieder Undankbarkeit in unserem Leben einschleichen möchte? Das führt uns zur dritten und zur letzten Blickrichtung. Schau auf deinen Gott. Schau auf deinen Gott. Das sehen wir vor allem in den Versen 11 bis 20. Besonders deutlich wird diese dritte Blickrichtung in Vers 18. Du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Das letzte und wahrscheinlich wichtigste Mittel gegen Israels Undankbarkeit lautet, auf seinen Gott zu schauen, ganz direkt. Und damit wird jedoch eines klar. Es reicht für Israel nicht, einfach nur zurückzuschauen. Genauso wenig reicht es aus, auf Gottes Plan für die Zukunft zu vertrauen. Gott will, dass sein Volk ihm dankt, im Hier und Jetzt. Und er will, dass sein Volk dankbar ist dafür, wer Gott ist. Nicht für das, was Gott tut. Nicht für das, was Gott versprochen hat zu tun. Schau mal kurz hier mit rein. Fünfmal findet sich in den Versen 11 bis 20 die Formulierung dein oder euer Gott. Vers 11. Nimm dich in Acht, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Vers 14. Dein Herz soll sich nicht erheben und du den Herrn, deinen Gott, vergessen. Vers 18. Du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken. Vers 19. Wenn du je den Herrn, deinen Gott, vergisst. Vers 20. Ihr werdet umkommen dafür, dass ihr auf die Stimme des Herrn, eures Gottes, nicht hört. Merkst du? Dankbarkeit dreht sich nicht um Israel. Dankbarkeit dreht sich nicht um dich. Dankbarkeit dreht sich nicht um die Dinge, die Gott dir gibt. Dankbarkeit dreht sich um Gott. Das Ziel von Dankbarkeit ist Gott selbst. Ihn zu kennen und zu wissen, dafür habe ich allen Grund, dankbar zu sein. Wer Gott ist. Wir sehen das auch an den drastischen Konsequenzen, die Gott hier für Undankbarkeit ankündigt. Vers 19 und 20. Wenn du je den Herrn, deinen Gott, vergisst und anderen Göttern nachläufst und ihnen dienst und dich vor ihnen niederwirfst, so bezeuge ich heute gegen euch, dass ihr ganz gewiss umkommen werdet, dafür, dass ihr auf die Stimme des Herrn, eures Gottes, nicht hört. Das dürfen wir nicht falsch verstehen. Gott kündigt das nicht an, weil er irgendwie beleidigt ist, wenn Israel ihm mal nicht Danke sagt oder so ähnlich. Es geht um viel, viel mehr. Undankbarkeit trübt unseren Blick dafür, wer Gott ist. Wir verlieren Gott aus dem Blick, wenn wir undankbar sind. Aber warum darf Israel dann trotzdem hier in dieses Land einziehen, obwohl sie so ein undankbares Volk sind und auch noch sein werden? Weil Gott es ihnen versprochen hat. Weil Gott sich nicht zufrieden gibt mit ihrer Undankbarkeit. Weil Gott sein Volk dankbar machen möchte für das, wer er ist. Und merkst du jetzt auch, warum Undankbarkeit so ungesund, so schädlich ist? Weil wir Gott als unseren Gott dann nicht so intensiv, nicht so persönlich erleben können, wie er es für sein Volk will. Gott will uns uneingeschränkt Anlass zur Freude und zur Dankbarkeit geben, aber wir selbst nehmen uns die Möglichkeit zur Gemeinschaft mit ihm, wenn wir ihm nicht danken. Das Gefährliche an Undankbarkeit ist nämlich, sie überkommt uns nicht einfach. Sie schleicht sich nach und nach in unsere Herzen ein und wir gewöhnen uns daran, Gott gegenüber nicht mehr dankbar zu sein. Kein Mensch ist von heute auf morgen undankbar, sondern Gott warnt sein Volk davor, dass es zu einem Lebensstil werden kann. Was kann uns helfen, das ein bisschen besser zu verstehen? Wie das passiert? Hier vielleicht ein kurzes Bild oder eine kurze Geschichte. Ich bin bekanntermaßen, zumindest wenn du mich kennst, kein guter Koch. Und wer mich nur ein bisschen kennt, der weiß das. Und manche, ich glaube hier noch nicht, aber manche Leute mussten das vielleicht schon erleben. Ich persönlich, ich weiß, wie man Spaghetti und wie man Spiegeleier macht. Und ich kann sogar Haferflocken mit Milch übergießen. Aber das war es dann auch schon wieder. Aber es gibt immer mal wieder Tage, da probiere ich was Neues aus. Und ich suche im Internet nach Rezepten mit so Schlagworten wie billig, einfach, schnell und lecker. Und dann gehe ich in den Supermarkt und kaufe mir diese ganzen Zutaten ein. Gewürze und den ganzen Rest. Und ich hoffe immer mal, dass es diesmal besser schmeckt als das letzte Mal. Und letztens habe ich auch genau mal wieder so ein Rezept ausprobiert. Billig, einfach, schnell, lecker. Ich habe alle diese Zutaten und Gewürze gekauft und es war eigentlich idiotensicher. Da konnte nichts schief gehen. Und beim ersten Abschmecken habe ich gemerkt, da fehlt noch Salz. Also habe ich Salz dazugegeben. Beim zweiten Mal abschmecken habe ich gemerkt, dass es immer noch fade war. Und die Lösung war, einfach noch mehr Salz dazugeben. Und es war immer noch zu süß für meinen Geschmack. Und dann hat das Unheil seinen Lauf genommen. Ich bin einfach mal großzügig mit dem Salzstreuer über das ganze Essen drüber gegangen, über die ganze Pfanne. Und was am Ende dabei rausgekommen ist, das kannst du dir ja selber denken. 20 Minuten später habe ich mir eine Pizza bestellt. Und genau das ist es, was Undankbarkeit mit uns macht. Sie verändert unseren Blick auf Gott. Am Anfang nur ein ganz kleines bisschen. Aber mit der Zeit lenkt sie dich immer weiter von Gott weg. Diesen Unterschied bemerkst du am Anfang vielleicht gar nicht. Du bist nur einmal undankbar. Das kann ja mal vorkommen. Du sagst vielleicht sowas wie, man wird sich ja mal beschweren dürfen, wenn es nicht so gut läuft. Aber jede kleine Prise von Undankbarkeit gewöhnt uns mehr und mehr an ihren salzigen und bitteren Geschmack. Und dann kann es vorkommen, dass dir dankbare Gemeinschaft mit Gott, für ihn zu leben, als ein dankbares Geschöpf, das von ihm gesegnet und beschenkt ist, dass dir das gar nicht mehr schmeckt. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du kannst immer noch nicht so wirklich dankbar sein. Du merkst, das reicht alles irgendwie nicht aus, um mich dankbar zu machen, was Gott mir verspricht. Ich habe so viele Probleme. Ich habe so viel Schmerzen. Ich habe so wenig Geld. Wofür kann ich Gott schon dankbar sein? Dann hast du recht. Gesundheit, Geld und all diese Dinge, die können dich nicht dankbar machen. Es gibt nur einen Weg, dauerhaft und wirklich dankbar zu sein. Du musst Gott dafür danken, wer und wie er ist. Du musst auf deinen Gott blicken und darüber staunen, wie Gott ist. Unseren Blick immer wieder neu auf Gott auszurichten, führt aber dazu, dass wir sozusagen unsere geistlichen Geschmacksnerven an Gott gewöhnen müssen. Nicht an das salzige, bittere, undankbar sein, sondern an Gott. Dass wir dankbar sind, nicht nur für Gottes Gaben, sondern für seine Eigenschaften, wer Gott selbst ist. Hier im Rückblick auf 40 Jahre in der Wüste zeigen sich zwei Eigenschaften, die Gott seinem Volk nennt, für das es wirklich dankbar sein kann. Und diese Eigenschaften haben auch für dich Bedeutung. Seine väterliche Liebe und seine ermahnende Geduld. Erstens seine väterliche Liebe. Es macht einen Unterschied, ob du Gott nur dankbar bist für das, was er dir gibt, oder dafür, dass er dein Vater ist, dass er sich dir zugewandt hat. Jeremiah Burroughs fasst das sehr, sehr gut zusammen. Zitat: Der Grund, weshalb uns die Dinge dieser Welt nicht zufrieden machen können, lautet nicht, dass wir nie genug von ihnen haben können. Der Grund lautet, dass sie nicht im Verhältnis stehen zu unserer unsterblichen Seele, die allein Gott füllen kann. Gott persönlich als deinen Vater zu kennen und Gott als deinen Vater zu lieben, das macht wirklich dankbar. Warum? Weil Gott dich zuerst geliebt hat. Seine Liebe ist keine Reaktion auf deine Dankbarkeit, sondern sie sollte deine Motivation sein, ihm gegenüber dankbar zu sein. Sei dankbar, weil dein Gott dich wirklich liebt. Aber genauso wertvoll ist auch eine zweite Eigenschaft Gottes, die uns immer wieder neu dankbar machen sollte. Es ist seine ermahnende Geduld. Du kannst deinem Gott so dankbar dafür sein, dass er dir nachgeht. Wenn wir meinen, dass andere Dinge mit Gott mithalten können, wenn Israel das gedacht hat, dann hat Gott sich nicht mit unserer Undankbarkeit zufrieden gegeben, mit unserem Irrtum, sondern Gott ermahnt uns, er rüttelt uns wach und Gott holt uns immer wieder geduldig zu sich zurück. Er mahnt uns nicht für unsere Undankbarkeit, weil er nachtragend ist, sondern weil es ihn traurig macht, wenn seine Kinder das Leben mit ihm austauschen gegen Dinge, die nicht damit mithalten können. Sei dankbar, weil dein Gott dir so geduldig nachgeht. Also, um echt dankbar zu sein, schau auf deinen Gott. Und damit sehen wir, echte Dankbarkeit ist weitaus mehr als kleine Jungs, die meinen, dass man ihnen einfach nichts schenken muss. Sie ist auch weitaus mehr als unser moderner Rat zu Selbstliebe, zu Selbstachtung und so weiter. Das eine ist nämlich Ausdruck unserer Undankbarkeit, wenn wir meinen, dass wir nichts von Gott brauchen. Das andere ist Ausdruck davon, dass wir uns nicht mehr selbst dankbar machen können. Nein, unsere Suche nach echter und nach dauerhafter Dankbarkeit, sie sollte nicht bei dir, sie sollte nicht bei mir ansetzen. Sie lenkt unseren Blick weg von uns selbst. Erstens, schau zurück auf das, was Gott in deinem Leben getan hat. Zweitens, schau nach vorn auf das, was Gott dir in Jesus versprochen hat. Und drittens, vor allem, schau immer wieder auf deinen Gott. Lass uns noch einmal gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar dafür, dass du dich uns zugewandt hast und dass du selbst unser größter Grund zur Dankbarkeit bist. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir meinen, dass die Dinge, die wir haben, die Dinge, die du uns gibst, mit dir selbst mithalten können. Und wir bitten dich darum, dass wir heute, in den nächsten Tagen, über unser ganzes Leben hinweg lernen, dir dankbar zu sein, auf dich zu schauen, wer du für uns bist, was du in Christus für uns getan hast. Und dass unsere Dankbarkeit ein Zeugnis dafür sein kann, Vater, in dieser Welt, der du bist. Amen.